Herr Fichtner, die Einkommensverteilung soll erstmals in die Konjunkturprognose einbezogen werden. Warum?
Die Einkommensverteilung enthält wichtige Informationen darüber, wie viel die Haushalte im Durchschnitt sparen. Einfach deswegen, weil Haushalte, die sehr viel verdienen, einen wesentlich größeren Anteil ihres Einkommens sparen. Und wenn die Verteilung sich dergestalt ändert, dass die viel verdienenden Haushalte überproportional von Einkommenszuwächsen profitieren können, dann steigt die gesamtwirtschaftliche Sparquote, der Durchschnitt der Sparquote, und damit sinkt die gesamtwirtschaftliche Konsumnachfrage. Und das ist eine ganz wichtige Information für das Bruttoinlandsprodukt, für die Prognose, einfach weil die Konsumnachfrage mit 60% des Bruttoinlandsprodukts die entscheidende Nachfragekomponente in Deutschland ist.
Ist mit einem weiteren Ansteigen der Sparquote zu rechnen?
Am aktuellen Rand ist es so, dass sowohl die Vermögenseinkommen als auch die Lohneinkommen relativ kräftig steigen. Und wenn beide Größen gleichzeitig steigen, dann können wir davon ausgehen, dass diese Einkommenszuwächse weiten Teilen der Bevölkerung zugutekommen. Dass also der Effekt, der darin besteht, dass die Hochverdiener einen relativ großen Anteil ihrer Einkommen in Ersparnisse umwandeln, dass dieser Effekt in den kommenden 2 Jahren zumindest von untergeordneter Bedeutung ist, mit der Folge, dass wir damit rechnen, dass die Sparquote zunächst mal nicht weiter ansteigen wird, sondern tendenziell vielleicht sogar leicht zurückgehen könnte, wobei der Rückgang der Sparquote, der sich aus diesen Verteilungswirkungen ergibt, bis zum gewissen Grade wieder kompensiert wird dadurch, dass die Menschen aufgrund beispielsweise der Eurokrise in Deutschland nach wie vor etwas nervös sind und deswegen aus Vorsichtsmotiven vielleicht etwas mehr sparen würden. Aber für sich genommen betrachtet würde in der Tat die Entwicklung der Verteilung der Einkommen in Deutschland dafür sprechen, dass die Sparquote leicht zurückgeht.
Um den Einfluss der Einkommensverteilung auf die Konjunktur zu untersuchen, sollen Daten des SÖP, des sozioökonomischen Panels, in die Konjunkturprognose integriert werden. Welche Schwierigkeiten sind damit verbunden?
Das zentrale Problem ist, dass das sozioökonomische Panel mit völlig anderen Abgrenzungen arbeitet als die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, im Rahmen derer wir Prognostiker arbeiten, wenn wir unsere quantitative Prognose machen. Die Sparquote, wie sie sich aus dem sozioökonomischen Panel beispielsweise ergibt, hat mit der Sparquote in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nur mittelbar etwas zu tun. Unsere Herausforderung war also, eine Verknüpfung zu schaffen zwischen der Sparquote im sozioökonomischen Panel auf der einen Seite und der Sparquote in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf der anderen Seite. Dafür konstruieren wir ein Modell, das geeignet ist und wo wir zeigen können, dass das eigentlich auch sehr gut funktioniert in der Erklärung, dass wir also aus den SÖP-Daten, aus den Mikrodaten des SÖP ganz wertvolle Implikationen ableiten können für die Sparquote, wie sie sich dann in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ergibt.
Die Daten des sozioökonomischen Panels des SÖP werden über längere Zeiträume erhoben. Sind sie damit, also diese Daten, damit nicht zu alt für aktuelle Konjunkturprognosen?
Tatsächlich hätte man befürchten können, dass sich in der Zeit die Daten des sozioökonomischen Panels so verändern, dass sie letztlich für uns am aktuellen Rand nur relativ wenig Informationsgehalt haben. Das hat sich dann aber tatsächlich nicht unbedingt herausgestellt, sondern im Gegenteil ist es so, dass die von uns verwendeten Zusammenhänge, da geht es dann im Wesentlichen beispielsweise um Quoten, um relative Ausgaben für Ersparnisbildung, dass diese Zusammenhänge über die Zeit relativ konstant sind und wir die dann relativ direkt übertragen können in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Das heißt, wir können unser Modell stützen auf einen langen Zeitraum, weil die zugrunde liegenden Mechanismen doch relativ konstant zu sein scheinen, auch wenn es über die Zeit natürlich leichte Verschiebungen gibt, funktioniert das erstaunlich gut.
Inwieweit wird die Einbeziehung der Einkommensverteilung die Genauigkeit der Konjunkturanalysen erhöhen?
Die Genauigkeit der Konjunkturprognose gemessen beispielsweise an der Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts dürfte sich dadurch nicht wesentlich verändern. Was man aber schon erwarten kann, ist, dass die Prognose in bestimmten Teilbereichen, beispielsweise in der Konsumprognose oder in der Prognose der Ersparnisbildung, an Qualität gewinnt, wobei Qualität eben sich nicht nur nach der numerischen Treffsicherheit der Prognose bemisst, sondern nach der inneren Konsistenz, nach den inneren Zusammenhängen in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung letztlich gefragt werden muss, wenn man die Qualität und die Güte einer Prognose beurteilt.
Ist dieses Verfahren, was Sie hier entwickelt haben, eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal des DIW?
Unseres Wissens gibt es bisher keine funktionierenden Modelle, die wirklich auf Grundlage von Mikrodaten versuchen, Verteilungsinformationen in die Konjunkturprognose mit einzubeziehen. Da haben wir am DIW natürlich auch einfach einen Startvorteil, weil das sozioökonomische Panel bei uns hier im Haus ist und wir kluge Kollegen haben, die sich damit sehr gut auskennen, mit denen wir Rücksprache halten können. Insofern möchte ich das durchaus als Alleinstellungsmerkmal bezeichnen. Und ich denke auch, dass man mit einem weiteren Ausbau von Verteilungsaspekten in der Konjunkturprognose die Position des DIWs auf dem ohnehin umkämpften Markt für Konjunkturprognosen weiter ausbauen kann. Insofern denke ich auf jeden Fall, dass es sich dabei um ein Alleinstellungsmerkmal handelt.